Eine neue Folge von Kreisab beendet unsere große Saisonvorschau. Willkommen zu unserer kleinen Handballsendung. Heute sind die Nordlichter unser Thema und beginnen wollen wir mit dem Rekordmeister, der nicht nur in einem furiosen Schlussspurt mal wieder den Titel in der Bundesliga holen konnte, sondern auch nach einem sensationell verlorenen Finale in der Champions League auf dem Transfermarkt alles getan hat, damit das nicht nochmal passiert. Das besprechen wir mit dem THW-Insider überhaupt, nämlich Wolf Parmann von den Kieler Nachrichten. Ich grüße dich.
Moin.
Ja, jetzt kennen wir alle die Ansprüche des THW. Ist man denn nun zufrieden gewesen mit der Saison oder hängt das verlorene Finale gegen Flensburg in der Champions League noch zu sehr nach?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, wenn die Reihenfolge andersrum gewesen wäre, also hätte man ein erstes Champions League-Finale verloren und wäre danach Meister geworden, wäre alles super gewesen. Weil natürlich war das nicht die Erwartung am Anfang der Saison. Also hätte man Anfang der Saison gesagt, ihr kommt ins Finale und der deutsche Meister, hätten alle gesagt, super. So wie die Reihenfolge war, dass quasi die Saison endet mit dem verlorenen Finale, das will natürlich in Kiel keiner.
War diese deutsche Meisterschaft vielleicht dennoch die emotionalste und schönste in den letzten Jahren, wenn man auch in Betracht zieht, dass man irgendwie das Gefühl hatte, alle außer den THW-Fans und den Spielern selbst waren irgendwie auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen? Das haben ja auch die Spieler teilweise so verlauten lassen.
Ja, also das ist auch mein Eindruck. Also ich mache das jetzt seit 12 Jahren, zumindest in dieser Zeit war es auf jeden Fall die emotionalste Feier, weil sie komplett, ja, also sie kam ja komplett improvisiert daher. Also man irgendwie kam Philipp Wiechert mit einer Kopie der Schale ins Rathaus, der Bürgermeister hat das Rathaus aufgeschlossen, das war ja auch nicht großartiger vorbereitet. Auf dem Balkon, da stand im Prinzip nur die Mannschaft mit Freunden und trotzdem waren 12.000 Leute da. Also es war die seit langem improvisierteste Feier und die Freude war wirklich außerordentlich, weil damit hatte keiner gerechnet und ich muss sagen, für mich war das Spiel der Kieler da gegen Berlin in eigener Halle das Spannendste, was ich in all den Jahren erlebt habe.
Also wahrscheinlich auch für dich der absolute Höhepunkt der Saison.
Absolut, weil eigentlich ja so ist, dass die Kieler ja keine Chance hatten, nicht? Sie waren ja deutlich zurück. Und wenn die Rhein-Neckar-Löwen das Spiel in Gummersbach ganz normal gewinnen, was sie eigentlich mit dem Kader hätten machen müssen, dann hätte Kieler gar keine Möglichkeit gehabt. Also die Kieler hatten nicht damit gerechnet, dass sie schaffen können. Die haben nur gesagt, sie wollen aus dem Berlin-Spiel so rausgehen, dass sie dann bei den Fans stehen können und können sagen, Leute, wir haben wirklich alles gegeben und mehr war in diesem Berlin-Spiel nicht möglich als, ich weiß gar nicht, 14 oder 15 Tore, was sie dann gewonnen haben. Mehr ging halt nicht und dass das am Ende reichte, damit hatte eigentlich keiner gerechnet.
Was war denn dann neben der Niederlage, wenn wir jetzt mal von dieser Freude zur Enttäuschung gehen, neben dieser Niederlage in Köln gegen Flensburg für dich die größte Enttäuschung? Kommt man da an dem Namen Jalusch nicht vorbei? Sehr schade, wie ich finde, dass er nicht weiter in der Bundesliga zu sehen ist, denn das ist ja schon jemand mit sehr großem Potenzial gewesen.
Ja, größte Enttäuschung. Ja, man kann ja eigentlich im Prinzip ja nur von jemandem enttäuscht sein, von dem man auch eine große Erwartungshaltung hat. Und das konnte man nicht haben. Also er hat natürlich wahnsinnig viel Talent, aber die Bundesliga ist einfach wirklich die schwerste Liga der Welt. Alle 3 Tage ein Spiel machen, alle 3 Tage Topleistungen bringen, im Training Topleistungen bringen. Viele Spieler, die hier zum THW gekommen sind, sagen ja, dass sie das so in Trainingsintensität noch nie erlebt haben. Die ganzen Aufgaben, die man beim THW machen muss, diese Disziplin hier, das ist selbst für gestandene Bundesliga-Profis eine Herausforderung. Und für jemanden, der aus einer komplett anderen Kultur kommt, ist das eine Riesenhürde. Und das hätte klappen können, aber die Chance war nicht groß, sage ich mal.
Lag es vielleicht auch daran, dass es ein bisschen der falsche Zeitpunkt war? Hat er versäumt, sich ausreichend zu integrieren? Wie war das mit der Sprache überhaupt? Konnte der dann am Ende Deutsch?
Ja, sein Deutsch war ganz okay. Und das hat er, der war auch sehr ehrgeizig, hat er auch Deutsch gelernt. Das war nicht das Problem. Also ich weiß gar nicht, der Zeitpunkt war, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil wenn man sich die jetzige THW-Mannschaft anguckt, da würde er ja gar nicht spielen. Also die Spielanteile waren ja da. Er hat halt einfach es nicht geschafft. Also das war halt einfach, der Sprung war zu groß, was nicht bedeutet, dass er es im zweiten Anlauf nicht auch schaffen kann. Und ich glaube, die Idee, jetzt nach Barcelona zu gehen und da soll er ja angeblich garantierte Spielanteile haben, das ist gut für ihn und ich bin mir sicher, dass wir Jalusch irgendwann mit dem Spieler wiedersehen.
Das glaube ich auch. Also ein Mann mit sehr viel Talent. Schade, schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, er ist jetzt in Barcelona. Gudjon Valur Sigurdsson ist auch in Barcelona. Christian Zeitz ist in West Brem. Das sind drei namhafte Abgänge. Welcher Verlust tut denn dem THW mehr weh? Der von Sigurdsson oder der von Zeitz?
Ja, also das sind beides herbe Verluste, weil ich glaube, sportlich vielleicht sogar noch mehr Sigurdsson, weil er ja wirklich eine Gegenstoßmaschine ist und einfach auch ein Typ ist, der was so Fitness und auch Leistungsbereitschaft hat, der ist ja in der eigenen Liga unterwegs. Also der trainiert ja unglaublich viel, macht auch viel noch nebenbei und war halt auch Vorbild oder ist Vorbild für viele von seinen Kollegen oder für die Kollegen. Der fehlt schon. Und Zeit fehlt natürlich auch. Ich meine, das fehlt auch den Fans. Das war eine Institution hier in dem Verein. Und das ist natürlich jetzt gerade für den Verein, der dann jetzt so im Umbruch ist, auch auf der Managerebene, dass dann auch noch so ein Fanidol wie Zeit geht, ist nicht einfach.
Wie viel Risiko ist das denn aus deiner Sicht auf Linksaußen im Prinzip dann nur auf Dominik Klein zu setzen? Und wie schätzt du im Vergleich da das Leistungspotenzial von Rune Damke ein, über den man ja bisher relativ wenig weiß?
Ja, das Risiko ist nicht groß. Also Dominik hat ja auch jahrelang mit Henrik Lundström eine super Rolle auf Linksaußen gespielt. Also ich glaube schon, dass er am Ende schon auch unter der Situation gelitten hat, dass Sigurdsson ja mehr oder weniger durchgespielt hat, er nicht mehr zum Einsatz kam und auch als einziger Kieler ja beispielsweise das Champions League Finale gar nicht gespielt hat. Ich denke, dass er jetzt die klare Nummer eins auf Linksaußen ist. Das wird ihm wieder Rückenwind geben. Und ich meine, er ist ein außergewöhnlicher Athlet und außergewöhnlicher Handballer, warum soll das nicht funktionieren? Und Rune Damke ist einer, der dieses Niveau zügig erreichen kann. Also das ist jetzt kein Werbegag, dass man einen Kieler eingestellt hat, sondern der trainiert super hart und ist von seinen Möglichkeiten her einer, der in einem Jahr Stammspieler sein kann.
Das hört sich dann doch relativ positiv an und das Risiko ist, glaube ich, beim THW allgemein relativ gering, wenn man jetzt auch die anderen Neuzugänge mal betrachtet. Steffen Weinhold, der soll Christian Zeitz ersetzen. Ich glaube, die Qualitäten sind hinlänglich bekannt. Auch die von Domagoj Duvnjak und von Juan Canellas sicherlich auch, die vom HSV geholt wurden. Ist das jetzt schon wieder ein Rückraum auf dem Niveau von vor 2 Jahren?
Ja, es ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Mannschaft, das muss man sagen. Und ich bin ja gerade im Trainingslager mit denen und ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine ausgelassene Stimmung in einem Trainingslager erlebt zu haben wie jetzt. Also ich habe das Gefühl, dass Duvnjak und Kanea nach diesen doch sehr intensiven Monaten beim HSV froh sind, jetzt beim THW zu sein. Und die haben ja alle Spaß bei der Arbeit und wissen, dass sie gemeinsam eine Menge erreichen können. Also die Integration hat, wie ich finde, super geklappt und es ist ja auch beim THW all die Jahre so gewesen, dass es immer eine klare Hierarchie gab in der Mannschaft. Für Neue war es immer leicht, hier reinzukommen. Und natürlich, wenn man sich diesen Rückraum sich anguckt, tja, vielleicht ist er sogar besser als der vor 2 Jahren, weil du hast ja 7 außergewöhnliche Leute. Ich meine, Aaron Palmerson ist ja auch noch hier und Rasmus Lauge, der ist nach seinem Kreuzbandriss auch sehr schnell wieder fit geworden. Der kann wahrscheinlich auch in 2 Monaten mitspielen. Also ich glaube, in der Breite hatte Kiel noch nie einen besseren Rückraum.
Das ist eine Ansage. Ja, wie siehst du denn die Rolle der beiden Neuen aus Hamburg, besonders die von Duvnjak? Der ist ja sicherlich sehr viel variabler einsetzbar, als das bei Kaneas der Fall ist.
Ja, muss man sehen, nicht? Also ich glaube, Duvnjak wird natürlich die Erwartungen hier erfüllen, weil ich habe gerade mit ihm gesprochen, der ist einfach total happy hier zu sein. Und über seine Qualität muss man sich ja nicht unterhalten. Das ist ein außergewöhnlicher Handballer und der wird hier in Kiel auch mehr Pausen bekommen, als er sie in Hamburg bekommen hat. Also er wird hier auch, in Hamburg hat er schon sehr, sehr viel spielen müssen, weil viel über ihn ging. Das, denke ich, wird in Kiel dosierter ablaufen, weil ja auf jeden Fall auch noch ein Jahr Aaron Palmerson da ist. Bei Kaneas glaube ich, dass der wird eine riesige Saison spielen. Von dem erwarten jetzt alle nicht so viel, aber das ist ja ein gestandener Handballer, der spricht super Deutsch, der ist jetzt mit vollem Einsatz bei der Sache und ich glaube auch der ist heilfroh, nach all diesen Jahren bei Atletico und Ciudad und im HSV bei einem Verein gelandet zu sein, bei dem er regelmäßig sein Geld bekommt und einfach auch mal ein paar Jahre in der gleichen Wohnung wohnen kann. Also von dem erwarte ich eine ganze Menge und genau so einer wie er ist eigentlich jemand, der letzte Saison gefehlt hat. Das ist halt, wenn es dann irgendwie schwierig wird, einer aufs Feld kommt, der einfach auch routiniert ist, der cool ist, der Deckung spielen kann und der das Niveau einfach halten kann. Und so einer ist er. Also, dass Kiel sich einen Juan Caneas leisten kann, ist auf jeden Fall Luxus und wird sich auszahlen.
Dieser Luxus sorgt natürlich dann auf der anderen Seite aber auch dafür, dass nicht jeder von Anfang an spielen kann. Duvnjak, ist das einer für die Mitte von Anfang an? Siehst du den eher auf halb links? Weil mit Kaneas und Palmason hat man ja im Prinzip schon zwei sehr, sehr gute Leute für die Mittelposition.
Nein, also ich glaube, ein Grund, Aaron Palmerson nicht vorzeitig nach Westbrücken gehen zu lassen, war, dass Alfred Giesel so eine eingespielte Achse haben wollte. Also er wollte Palmerson, Jicha und Buin unbedingt behalten, dann würde ich ja wieder mehr auf Halb spielen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Spiele das sind, da ist in der Bundesliga ja auch noch eins dazugekommen. Also es wird genug Spiele für Palmerson und Dufen ja geben. Und dann ist es ja so, dass Aaron Palmerson ja immer noch seine Knieprobleme hat. Also das wird jetzt auch nicht ein Spieler sein, von dem man erwarten kann, dass er 60 Minuten durchspielt. Also ich finde, dass der THW Kiel einen Kader wie diesen haben muss für die Ansprüche. Und letztes Jahr war der Kader eigentlich nicht ausreichend und trotzdem haben sie eine gute Rolle gespielt.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, die Rolle war relativ gut mit einem Meistertitel und einem Champions League-Finale. Und wenn man jetzt überlegt, ein zweiter Rückraum mit Duvnjak auf halb links, Kanes in der Mitte und Weinhold dann auf halb rechts, gibt schlechtere Varianten, denke ich mal. Dann hätten wir das auch geklärt. Und ja, Wolf, kommen wir dann zu deinem Tipp abschließend. Wo landet denn der THW? Erster oder Meister oder wie sieht's aus? Also, weil eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, so wie wir uns jetzt unterhalten haben, kann das nur Platz 1 werden am Ende.
Also auf jeden Fall ist das das Ziel und ich finde auch, dass der THW Favorit ist. Aber das ist jetzt auch hier im Trainingslager klar geworden. Das ist nicht eine außergewöhnliche Mannschaft, aber die muss sich wirklich noch finden. Also dass jetzt solche Hochkaräter kommen wie Dubnyak, Kanejat und Weinhold, drei Stück auf einmal, das ist ja nicht die Regel in Kiel. Und das wird seine Zeit dauern und die spannende Frage wird halt sein, wie der THW als Mannschaft mit einer echten Krise umgeht. Und wenn ich mir das Anfangsprogramm angucke, 5 Spiele in 2 Wochen, da kann das schon sein, dass die Mannschaft federn lässt und dann bin ich mal gespannt, wie sie damit umgeht. Das ist jetzt noch keine gefestigte Mannschaft. Aber vom Personal her und von der Art und Weise, wie die hier trainieren und sich einfach auch nicht satt sind, also die wollen ja wieder Meister werden, glaube ich schon, dass sie wieder Meister werden. Und ich glaube auch, dass sie in der Champions League eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden.
Davon gehe ich auch aus, dass das der Fall sein wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind sie in der Meisterschaft dieses Jahr ganz, ganz klarer Favorit. Alleine halt schon, wenn man sich den Kader ansieht, wie wir das eben besprochen haben. Das ist schon allererste Sahne. Und ich denke, die anderen Vereine wissen auch, wenn man sieht, wen der THW halt dazugeholt hat. Wir müssen so viel mehr machen. Vielleicht ist es gar unmöglich, da am THW vorbeizukommen. Ja, Wolf, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Wir machen jetzt eine Reise die Förde hinauf zum Erzrivalen, zum Überraschungsrivalen. Sieger der Champions League zur SG Flensburg-Handewitt. Bis gleich. Die Nordlichter sind nach wie vor das Thema. In der letzten Ausgabe der großen Saisonvorschau von Kreisab von Kiel geht es nach Flensburg vom Meister zum Champions League-Sieger. Und ich begrüße einen Mann, der schon öfters bei uns dabei gewesen ist, nämlich Ruven Möller vom Flensburg Avis. Moin, moin.
Hallo, moin, moin.
Ruven, du bist schon mit ganzem Herzen Flensburger, kann man doch so sagen, oder?
Ja, das kannst du absolut so sagen. Also ich habe hier, glaube ich, mittlerweile so gut 25 Jahre gelebt und ja, würde Flensburg eigentlich als meine Heimat bezeichnen.
Was ist denn dann da bitte passiert, dass du am Wochenende des größten Triumphs der Vereinsgeschichte nicht in der Halle gewesen bist? Was war da los?
Ja, da bin ich im Urlaub gewesen und ich habe auch schon viel Spott über mich ergehen lassen müssen. Ja, ich war im Urlaub, habe den tatsächlich schon lange geplant gehabt und ich habe das Spiel ganz in Ruhe in Spanien in der Kneipe gesehen.
Ich hoffe, dass du ab sofort den Urlaub dann aber auch immer nach dem Spielplan richtest, oder?
Ja, werde ich mir in Zukunft mehr Mühe geben,
Gut,
muss ich gestehen.
dann bin ich beruhigt. Bist du denn beruhigt, dass Lubomir Franjes den Verlockungen des DHB widerstehen konnte und nicht den deutschen Handball rettet?
Also für Flensburg ist das natürlich klasse. Ich glaube, Doppelfunktion wäre nicht unbedingt das Sinnvollste gewesen. Also weder für ihn noch für den Verein, für den DHB vielleicht schon. Und jetzt haben sie ja auch jemanden in Doppelfunktion, zumindest vorübergehend. Aber die SG kann sich, glaube ich, freuen, dass Franjes ausschließlich weiter Trainer in Flensburg bleibt.
Was glaubst du denn, wie ernst die ganze Sache wirklich war, oder waren das eher lockere Gespräche?
Nö, ich glaube, das war schon von beiden Seiten ziemlich ernst, wobei das ja nicht heißt, dass auch mit anderen Kandidaten ernsthaft gesprochen wurde. Und das hat ja dann letztendlich das Ergebnis auch gezeigt. Aber ich glaube schon, dass Franjes da in der ganz engen Auswahl war und da auch noch ziemlich weit vorne.
Ich zitiere da mal kurz Lubomir Franjes. Der hat gesagt, der DHB wollte mich, aber ich habe nicht Ja gesagt. Die Belastung wäre sehr hoch gewesen und dazu bin ich nicht bereit. Wer jetzt auch Lubomir Franjes kennt, der weiß, dass er eh schon 24 Stunden am Tag Handball lebt. Und dann sagt er noch dazu, er möchte in der nächsten Saison am liebsten alle Titel gewinnen. Kann er das? Ist eher schwierig, wenn man jetzt sieht, dass mit Steffen Weinhold auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler den Verein verlassen hat.
Ja, also den ersten Teil, den hat er ganz exklusiv bei uns in der Zeitung gesagt, muss ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Da stimme ich ihm auch absolut zu. Also der Mann hat Familie, der hat zwei Kinder, der ist hier täglich in der Vereinsarbeit wirklich bis zum Anschlag gefordert. Und das Zweite, das mit den alle drei Titeln gewinnen, das hat er mit einem Schmunzeln gesagt. Das war auf der Saison-Eröffnungspressekonferenz. Da wurde er halt gefragt, was denn dieses Jahr möglich wäre. Und das hat er tatsächlich nur im Scherz gesagt. Das muss man vielleicht mal richtig stellen. Also er hat das dann hinterher noch mal ein bisschen erläutert und hat gesagt, klar würde man gern wieder was gewinnen. Aber wie du schon sagtest, Weinhold weg, Knutzen weg, die Mannschaft im Umbruch. Er weiß ganz genau, dass das ziemlich schwer wird in diesem Jahr oder in dieser Saison noch einen Titel zu holen.
Dann schauen wir doch mal zurück auf die letzte, bevor wir dann auf die kommende Saison blicken. Die Mannschaft hat die meisten Spiele aller Teams absolviert. 34 Spiele in der Liga, klar, dazu hat man es sowohl im Pokal als auch in der Champions League dann ins Final Four geschafft. War für die SG die Sommerpause vielleicht wichtiger als für alle anderen Teams? Ich kann mich nämlich noch ziemlich gut daran erinnern, wie Thomas Mogensen nach dem Halbfinale in Köln völlig platt durch die Mixed Zone lief und irgendwas stammelte wie: Wo bin ich? Ist das hier das Champions League Final Four? Das war ja ein ganz klares Zeichen dafür, die Mannschaft ist richtig platt.
Ja, bestimmt. Wobei ich glaube, wenn man den THW in der zweiten Halbzeit im Finale gesehen hat, Philipp Hiecher, wie er da irgendwie nach dem einen Fehlwurf so halbwegs auswankt und fast in die Bande kippt, ich glaube, die waren alle ziemlich platt. Und das ist ja die ewige Diskussion im Handball mit vielen Spielen, mit Terminen und so weiter. Aber klar, wie du schon sagst, also Flensburg hat die Sommerpause bestimmt sehr, sehr gut getan und die sind alle mit neuem Mut, neuer Energie hier bisher so aufgekreuzt und freuen sich jetzt, glaube ich, wieder auf eine neue Serie.
Was die Abgänge angeht, habe ich eben Steffen Weinhold schon angesprochen. Du hast auch Michael Knutzen schon genannt, der den Verein nach sehr vielen Jahren verlassen hat. Wer ist denn noch gegangen?
Søren Rasmussen darf man, glaube ich, nicht vergessen, den Torwart, der auch zurück nach Dänemark gegangen ist, der auch 4 Jahre in Flensburg war und der neben Matthias, also in meinen Augen, der beste zweite Mann der Liga war, weil wenn er reinkam, dann war er absolut da. Er hat auch in Köln gerade im Halbfinale seinen Teil zum Champions League Sieg beigetragen. Genauso im Viertelfinale gegen Skopje hat er die SG im Rückspiel, Entschuldigung, ich glaube im Hinspiel war es, der angefangen hat, gerettet. Da haben sie jetzt einen neuen dänischen Torwart bekommen, Kevin Möller. Ich habe den ein bisschen gesehen in der Vorbereitung. Das ist ein Riesenkerl, der füllt schon mal ganz viel im Tor. Der braucht aber bestimmt noch, ja, mindestens jetzt diese erste Saison, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Also ich glaube, ja, Abgang im Tor darf man auch nicht unterbewerten.
Und du denkst dann, dass man die Abgänge Weinhold und Knutzen einigermaßen ersetzen kann? Oder ist das eher unmöglich bis schwierig oder irgendwas dazwischen?
Also Weinhold, ja, ersetzen ist ja immer so eine Frage. Ich glaube, auf der Position hat man mit Johan Jakobsen, schwedischer Nationalspieler, Olympiasilbergewinner von 2012, da hat man, sage ich mal, den erfahrensten Mann irgendwie da dazu bekommen. Da fällt man sehr weich, glaube ich. Klar, ein anderer Spieler als Weinhold. Vielleicht von der Art Glandorf ein bisschen ähnlicher. Auch jemand, der von weit hinten und weit oben schießen kann. Und am Kreis Knutzen, in meinen Augen mit der beste Kreisläufer der Liga, den kann man bestimmt nicht ersetzen, nicht so ohne weiteres. Da haben sie auch einen jungen Dänen geholt, Zachariasen, sehr talentiert. Ich glaube aber, dass Jakob Heindl erstmal die erste Wahl auch in der Offensive sein wird. Und was die Abwehr angeht, da fällt Flensburg ebenfalls weich, weil da war Heindl in meinen Augen letzte Saison ja mindestens gleichwertig mit Knutzen, wenn nicht sogar dann ein bisschen die Nase vorn. Also Heindl, Karlsson, das wird der Mittelblock sein.
Jetzt hast du gerade Johan Jakobsen schon angesprochen und gesagt, das ist ein anderer Spielertyp als Steffen Weinhold. Ich erinnere mich da an die Euro im Januar und sagen wir es mal so, an Vertrauen in seinen Wurf mangelt es ihm nicht. Also das kann man, glaube ich, sagen, oder?
Das stimmt. Ich kann mich auch an ein Spiel der Schweden erinnern, muss man dazu sagen. Sie hatten auch nur ihn als Linkshänder auf der Position. Aber ich glaube, der hat gefühlt 20 Würfe aufs Tor losgelassen und jeder zweite, dritte ging halt vorbei, wurde gehalten, aber hat trotzdem munter weitergeworfen und dann am Ende noch seine 6, 7 Tore gemacht. Also, und in Flensburg muss er, glaube ich, gar nicht so viele Würfe nehmen, weil dann ist mit Landorf ja, wie gesagt, auch noch jemand da auf der Position. Also, die können sich da gut abwechseln und ergänzen.
Du denkst also, dass er relativ gut in dieses Team reinpassen wird?
Absolut. Also Skandinavier haben sich noch nie schwer getan, in Flensburg irgendwie reinzukommen, und helfe denen, fast helfe Schweden, schwedischer Trainer hier in Flensburg, das passt auf jeden Fall.
Was die Liga angeht, eben haben wir ja schon ein bisschen auch über die Champions League gesprochen, war die SG ja in der Vorsaison vielleicht insgeheim sogar der Titelfavorit. Viele haben gesagt, das ist die Saison, in der Flensburg die Meisterschaft gewinnen kann. Würdest du das für 2014-15 auch so sehen, oder haben die Kieler dafür einfach zu stark aufgerüstet?
Nee, also ich würde ziemlich viel Geld draufsetzen, dass Kiel deutscher Meister wird. Also wenn die das nicht schaffen, das würde mich wundern. Also Dunja, Kanielas und Weinhold als Neuzugänge, und dann war der THW sowieso schon gut vorher. Also ganz klar, Kiel wird Meister diese Saison.
Welcher Platz bleibt denn dann für Flensburg übrig?
Die werden ja mit den Löwen, vielleicht mit Berlin, Melsungen, Hannover, ganz, ganz vielleicht Hamburg, wobei ich das eigentlich kaum glaube, werden die um alles dahinter kämpfen. Also ja, je nachdem, wo man vielleicht ein bisschen mehr Körner reinsteckt, kann Flensburg entweder in der Liga oder Champions League halt weiter vorne landen und dann vielleicht sogar sich mit den Löwen um Platz 2 streiten in der Bundesliga. Das ist so mein Tipp.
Also zweiter Platz, sagst du dann im Endeffekt.
Also zweiter oder dritter, das traue ich denen absolut wieder zu, ja.
Ah, nur eine halbklare Ansage. So mögen wir das bei Kreisab eigentlich nicht.
Ich lege mich fest, ich
Ja?
lege mich fest.
Okay.
Platz 2 hinter Kiel.
Alles klar. Sehr gut. Damit kann ich doch leben. Wunderbar. Vielen Dank nach Flensburg. Gleich geht's nach Hamburg zum Schlussakt. Und nein, ich meine damit nicht einen nachträglichen Lizenzentzug. Keine Sorge. Sondern es ist der letzte Verein in unserer großen Vorschau auf die neue Saison in der DKB Handball-Bundesliga. Wir sind angekommen im letzten Teil der Vorschau auf die neue Saison der Handball-Bundesliga, sogar dem allerletzten Teil. Und ich begrüße einen bekannten Namen in der Runde von Kreisab, um über das Sorgenkind der Liga zu sprechen, nämlich den HSV. Moin, moin an Stefan Flom von der Handballwoche.
Grüß dich, Sascha.
Ja, Stefan, wie war denn dein Sommer bisher zwischen zunächst Lizenzentzug, dann dem Einspruch und schlussendlich doch der Lizenzerteilung?
Es war arbeitsreich und spannend, was am letzten Tag der Lizenzentscheidung in einem 13-Stunden-Tag endete, bis nun die endgültige Entscheidung gefallen war. Aber mein Gott, das ist halt so, wie es ist. Und ich denke mal, schlussendlich müssen wir alle damit leben, wie die Entscheidung der HBL ausgefallen ist. Und ich glaube, dass sie unter dem Strich auch richtig gewesen ist. Denn wenn man sich die Lizenzierungsbedingungen angeguckt hat, dann hätte wohl tatsächlich eine Erteilung der Lizenz unter Auflagen schon früher erfolgen müssen.
Aha, was ist da der Grund zu dieser Annahme bei dir?
Dass wohl in den Lizenzbestimmungen drinsteht, dass die HBL dafür zu sorgen hat, die Lizenzfähigkeit des Bewerbers herzustellen. Und das geht nur, indem man sagt, pass auf, ihr habt die und die Bedingungen und Auflagen zu erfüllen. Und
Okay.
auch Holger Kaiser meinte im Gespräch dann hinterher mal, dass man unter diesen Bedingungen wohl niemandem mehr die Lizenz verweigern kann. Und das sehe ich auch so. Sondern man muss immer dafür sorgen, dass die Lizenzbedingungen erfüllt werden. Und wenn man dann sagen kann, nee, ihr habt diese Bedingungen nicht erfüllt, dann ist endgültig Feierabend. Aber das war beim HSV meines Erachtens ein bisschen zu voreilig.
Sprich, es kann nie wieder eine Lizenz entzogen werden.
Ich weiß nicht, inwieweit die HBL jetzt dazu übergeht, die eigenen Regeln wieder zu verändern. Die Lizenz kann sicherlich entzogen werden, indem man eben die Auflagen glasklar stellt. Ihr habt bis zu dem Termin, wie es beim HSV ja auch gewesen ist, war ja auch bis zu einem Termin X nachzuweisen, eine bestimmte Summe. Wie auch immer diese dann nachzuweisen ist, ob über Kontoauszüge oder Patronatserklärung oder. Aber einfach in der ersten oder zweiten Lizenz zu sagen, die Lizenz wird nicht erteilt, das funktioniert meiner Meinung nach zu den aktuellen Bedingungen nicht.
Gut, da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt, und vielleicht muss das einfach auch alles ein bisschen nach vorne gezogen werden, denn das war ja auch zeitlich relativ eng. Nun müssen ja Journalisten eigentlich immer neutral bleiben, aber wenn man eine Mannschaft oft begleitet, und das ist bei dir ja sicherlich auch der Fall, dann hängt man ja auch ein wenig an den Spielern, an den Gesichtern, die man immer wieder sieht, an den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wie viel Sorge war denn dabei, dass das Kapitel HSV in der Bundesliga von jetzt auf gleich zu Ende geht? Oder warst du, das ist zumindest mein Eindruck von dem, was du bisher jetzt gesagt hast, insgeheim immer optimistisch?
Ich war optimistisch, aber dieser Optimismus ist in der Tat immer geringer geworden im Laufe der Zeit. Und Als dann die zweite Instanz auch gesagt hatte, nein, da war ich eigentlich auch der Meinung, jetzt ist vorbei. Das allerdings vor dem Wissen um diesen Passus, dass die Lizenzfähigkeit hergestellt werden muss, sicher für die Stadt, weiß ich nicht, aber für alle handelnden Personen wäre es ganz, ganz großer Mist gewesen, wenn das Kapitel zu Ende gegangen wäre. Und auch für den Handball allgemein, weil ich nach wie vor glaube, dass der Handball in Deutschland einen Standort wie Hamburg unbedingt braucht.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin durchaus ein Freund von Gerechtigkeit, aber irgendwie bleibt mir der Eindruck nicht verwehrt, dass man bei einem Verein wie Göppingen, Eisenach oder Emstetten nicht so entschieden hätte wie jetzt im Falle des HSV. Wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Kannst du trotzdem die Leute verstehen, die sagen, nein, sorry, das ist mir jetzt zu viel des Guten, ich habe vom HSV einfach die Nase voll?
Ein Stück weit schon. Vor allem, was eben auch die Art und Weise betrifft, auch wie der HSV, sage ich mal, in den vergangenen Jahren geführt worden ist, wie der HSV wohl tatsächlich auch an der Person Andreas Rudolf festgemacht, von einem einzigen, dem Wohl und Wehe eines einzigen großen Geldgebers abhängig gewesen ist. Das kann ich durchaus verstehen. Wovor ich überhaupt kein Verständnis habe, war dieser kleine Shitstorm, der dann im Internet losgegangen ist. Als die Meldung kam, dass der HSV später in den EHF-Pokal einsteigt, da war dann von einem Freilos die Rede. Und dann ging gleich das Gebrülle los. Jetzt kriegen sie auch noch den Europapokal geschenkt, was ja völliger Blödsinn ist, weil sie sich sportlich dafür qualifiziert haben. Und eben nur genauso wie die Füchse Berlin eine Runde später in der Qualifikation dann einsteigen. Ne? Dafür habe ich dann kein Verständnis. Ob bei anderen Vereinen ähnlich entschieden wäre, weiß ich nicht. Ich meine, Saarlouis in der zweiten Liga und Balingen in der ersten Liga haben durch ihre einstweiligen Verfügungen dann ja auch ihre Plätze erhalten und bekommen. Und auch da hat die HBL dann ja nichts weiter dagegen gemacht. Von daher glaube ich schon, dass eine Vereinsgerechtigkeit durchaus gegeben ist.
Wie ist denn die Stimmung derzeit dann im Umfeld generell, auch bei den Fans? Ist das eher Erleichterung pur oder spielt da auch noch jede Menge Skepsis mit? Denn Andreas Rudolf bleibt ja dem Verein weiterhin erhalten.
Das ist richtig und Stimmung ist auch so ein bisschen zwiespältig, weil es gibt auch eine Fangruppierung, die nennt sich Deep Blue Generation, die wirklich maßgeblich für die Stimmung in der Halle mit verantwortlich gewesen ist. Die hatten, das war allerdings vor meinem Urlaub, ich weiß es nicht, den allerletzten Stand in dieser Sache, die haben mit Liebes und Zucht gedroht und wollen den Verein als Fangruppe nicht weiter unterstützen, was schade wäre.
Das ist eine klare Aussage seitens der Fans. Aber bevor wir nun eine unendliche Diskussion führen über das, was neben dem Feld passiert ist, wollen wir auch mal auf das gucken, was sportlich los war. Denn das soll ja schließlich im Mittelpunkt stehen. Im Pokal früh raus, im ersten Spiel, Runde 2, war das zu Hause gegen Göppingen in der Verlängerung ausgeschieden. In der Champions League als Titelverteidiger sehr souverän die Gruppe gewonnen, mit 9 Siegen und einer Niederlage. Dann im Achtelfinale raus gegen Vardar Skopje und in der Liga ist man Vierter geworden, unter anderem, weil man am ersten Spieltag mit 7 Toren beim Bergischen HC verloren hat und zu Hause gegen Lemgo und Balingen nur unentschieden gespielt hat. Alles in allem eine schwer verdaubare Saison.
Ja, und ich denke, mit einem etwas positiveren Saisonverlauf hätten sich vielleicht auch einige andere Weichenstellungen ergeben. Liga war immer wieder so ein Auf und Ab mit guten Spielen und dann auch ich kann mich da dunkler dran erinnern, an das Spiel beim THW Kiel, wo ja eigentlich auch noch theoretisch die Möglichkeit bestanden hätte, entscheidend einzugreifen, was da sang- und klanglos verloren worden ist in der Weihnachtszeit im vergangenen Jahr. Pokal, DHB-Pokal kann immer mal passieren, meine ich. Was nicht hätte passieren dürfen, war tatsächlich das Champions League aus gegen Vardar Skopje, weil ob da nun der Alex Dschibajew seine Tore macht oder nicht, das war komplett unnötig.
Man kann jetzt aber nicht sagen, der HSV wäre in den letzten Jahren nicht erfolgreich gewesen, aber trotzdem war es oft so, dass man irgendwie dachte, und vielleicht auch bei diesem Spiel gegen Skopje, die Truppe spielt nur dann gut, wenn sie richtig Lust drauf hat. Kann man das so formulieren?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Sache, wenn man auch Erfolge gehabt hat, die diese Mannschaft ja zweifellos hatte. Mir kommt es ein bisschen vor wie der THW Kiel, bei dem man ja auch eigentlich nie davon ausgeht, dass die ein Spiel verlieren. Selbst wenn die 5 Minuten vor Schluss noch mit 5, 6 Toren hinten liegen, hat man ja eigentlich mal das Gefühl, komm, da passiert noch was, da kommt gleich Philipp Jicher oder da kommt Marco Rujin oder ein Torwart steigert sich. Und ich glaube mal, das ist auch so eine Geschichte gewesen, dass die Hamburger Spieler eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass sie dieses Spiel oder die Summe dieser beiden Spiele dann tatsächlich verlieren könnten.
Glaubst du, jetzt, wo viele Stars den Verein dann verlassen haben, wird sich an der Einstellung der Mannschaft, ich will nicht sagen alles ändern, aber jede Menge, dass vielleicht auch der Funke von der Mannschaft auf die Zuschauer ein wenig mehr überspringt und man mehr Teamspirit ausstrahlt? Das ist das, was mir so gefehlt hat beim HSV in den letzten Jahren.
Das kann durchaus passieren, und gerade weil eben diese immensen Wechselmöglichkeiten, die der HSV ja auch in der Vergangenheit hatte, dass die einfach nicht mehr vorhanden sind. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist sie ja in der ersten Sieben mit, wenn man jetzt anfängt, mit Bitter im Tor und dann links außen Jansen, halb links Hens, in der Mitte Mahé, halb rechts Pfahl, rechts außen Lindberg, am Kreis Toft Hansen. Das ist eine super Truppe. Aber es gibt nicht mehr diese 1-zu-1-Wechselmöglichkeiten, die der HSV früher gewesen hat. Da kommen dann Leute wie der Alexander Feld vielleicht, der aus Leipzig gekommen ist und Pascal Hens entlasten soll, der sicherlich seine Zeit brauchen wird. Und von daher ist der HSV ganz dringend darauf angewiesen, eben im Team viel mehr zu arbeiten, als vorher auf Einzelkönner zu setzen.
Hattest du schon die Möglichkeit, mit Christian Godin zu sprechen, dem neuen Trainer?
Nee, noch nicht, nein, weil ich war, als er da nach Deutschland kam, bin ich nach Frankreich in Urlaub gefahren. Vielleicht haben wir uns auf der Autobahn getroffen, ich weiß es nicht. Aber ich
Da
glaube,
hapert es noch an der Abstimmung. Hältst du ihn denn generell für eine gute Wahl?
dazu kenne ich ihn zu wenig und seine Arbeit zu wenig. Er ist auf jeden Fall jemand, der die Bundesliga kennt, aus seiner Zeit in Magdeburg auch. Und die Ergebnisse, die bislang der HSV in der Vorrunde erreicht hat, obwohl man die auch immer mit sehr großer Vorsicht genießen muss, sprechen ja eine ganz ordentliche Sprache. Nicht? Gut, der Auftakt mit einer Testspielniederlage gegen Schwartau ist sicherlich nicht so eingeplant gewesen, aber jetzt am Wochenende im letzten Spiel des Heidecups in Schneverdingen gegen Kielce zu gewinnen, das ist schon nicht schlecht.
Dann gucken wir mal auf den Kader. Die wichtigsten Abgänge sind ja hinlänglich bekannt. Domagoj Duvnjak, Juan Kanellas zum THW Kiel, Blaženko Laskovic ist gegangen, Andreas Nilsson ist gegangen. Vier absolute Topspieler, die sind nicht zu ersetzen. Da müssen wir nicht drüber reden. Vor allem, wenn man jetzt nicht mehr diese finanziellen Mittel in die Hand nimmt, um sich dann da richtig zu ergänzen. Wer muss denn da in die Rollen schlüpfen, auch um vielleicht einen Duvnjak auf dem Feld als Anführer zu ersetzen? Denn das war ja der Kopf der Mannschaft.
Ich könnte es Kenton Mahé durchaus zutrauen. Der ist so frisch und unverbraucht nach wie vor ein extrem frecher und vielseitiger Spieler, der nicht die Körper noch nicht den Körper und auch die Klasse hat, die Domagoj Duvnjak gehabt hat. Aber dem traue ich durchaus zu, die Mannschaft künftig anzuführen. Pascal Hens wird weiterhin seine Rolle spielen. Ich weiß nicht, da wo Dominikovic im Abwehrzentrum, traue ich gerade im Vergleich zur vergangenen Saison, eine Leistungssteigerung zu. Und da muss man sehen, was die alten Hasen mit Jansen und Lindberg, wie die sich nochmal ins Getümmel werfen.
Jetzt wollte ich dich eigentlich noch nach der ersten Sieben fragen. Die hast du eben ja fast schon genannt.
Ja.
Du siehst Kevin Schmidt nicht als ersten Linksaußen, sondern Toto Jansen?
Das ist gut, das ist ein offenes Rennen, würde ich sagen. Das ist in der Tat ein offenes Rennen, und auf Rechtsaußen muss man halt sehen, dass sich Hans Lindberg jetzt am Daumen der Wurfhand diesmal verletzt hat. Und wie weit er dann schon zum Saisonstart einsatzfähig ist, aber da ist mit Stefan Schröder ja auch ein herausragender Backup vorhanden. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist vielleicht, dass das Torhütergespann. Noch nichts gegen den Max-Henry Herrmann, aber das ist ein ganz junger Kerl, der noch seine Zeit brauchen wird. Und dann mit nur einem gestandenen Torhüter, mit Johannes Bitter, in die Saison zu gehen, das ist schwierig.
Glaubst du denn, der HSV wird da nochmal was tun, gerade auf der Torhüterposition? Ich hoffe, dass wir zeichnen ja Mitte August auf, wenn wir dann ausstrahlen, nicht
Ja.
schon zwei, drei andere Weltklasse-Torhüter im HSV-Kader stehen. Aber denkst du, man wird da noch was tun, auch vielleicht nochmal auf der einen oder anderen Position? Oder denkst du, dass das grob so der Kader bleiben wird?
Ich glaube, da ist die Diskrepanz zwischen dem Wollen von Christian Gourdin und der Machbarkeit, die der neue Geschäftsführer Christian Fitzek sieht. Weil ich definitiv nicht davon ausgehe, dass sich der HSV wieder in finanzielle Abenteuer stürzen wird. Wird man ganz klar gucken müssen, was die finanziellen Rahmenbedingungen vorgeben. Also ich denke, ein zusätzlicher Torwart und zumindest ein Rückraumspieler würden dem Kader noch ausgezeichnet zu Gesicht stehen. Aber da muss man wirklich sehen, was die Kasse sagt. Und zwar, was die gesamte Kasse sagt, und diesmal nicht mehr, was Andreas Rudolph sagt.
Trotzdem, du hast es ja eben schon gesagt, die erste Sieben, die klingt wirklich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Welcher Platz wird es denn dann?
Ich traue ihnen zu, um den EHF-Pokal mitzuspielen. ganz nach oben wird es einfach nicht lang, weil die Wechselmöglichkeiten nicht da sind. Aber EHF-Pokal ist durchaus drin und DHB-Pokal, das sind diese Do-or-Die-Spiele, 60 Minuten vielleicht mit Verlängerung. Also Final Four in Hamburg und EHF-Pokal.
Und konkret, welcher Platz?
Ich sag mal, fünfter Platz.
Fünfter Platz, gut, das ist ja eine Ansage. Dann ist es das gewesen. Danke auch an dich, Stefan. 6 Sendungen waren es, 19 Mannschaften, 19 Gesprächspartner, bei denen ich mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bedanken möchte, wo man alles nochmal hören kann. Wenn man es verpasst haben sollte, was ich nicht hoffe, das erfahrt ihr am einfachsten auf facebook.com/kreisab, auf Twitter @kreisab.de, alles zusammengeschrieben, oder in der Handball-Ecke im Bereich Bundesliga. Dort gibt es einen eigenen Beitrag zu unserer Sendung. Ich freue mich jedenfalls auf die erste richtige Folge der neuen Saison. Dann natürlich wie immer mit dem wandelnden Handball-Almanach nach dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid und sage bis dann.